uns unterhalten oder wir wollen uns angucken, was die Bibel sagt zu dem Geld. Ist ein bisschen ein heikles Thema, will man nicht immer so gern drüber reden, wobei manche reden auch sehr gerne drüber, aber es ist, glaube ich, was uns alle, für uns alle sehr relevant ist. Und ich glaube, dass Gott heute zu uns, dass Gott heute zu dir eine Sache sagen möchte, nämlich, dass er möchte, dass du verschwenderisch großzügig mit deinem Geld umgehst. Ich glaube, dass Gott dich auffordert, einen Lebensstil der Großzügigkeit zu leben. Ja, der Umgang mit Geld ist ein sehr wichtiges Thema in der Bibel. Nicht umsonst handeln 16 von 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, vom Thema Geld oder Besitz. Wenn man sich genau anschaut, über was Jesus so gepredigt und gesprochen hat, stellt man fest, dass er mehr über Geld gesprochen hat als über Himmel und Hölle und dass er mehr über Geld gesprochen hat als über Glauben und Gebet. Und ich glaube, es ist so, weil Jesus weiß, welche große Rolle Geld in unserem Leben spielt. Welcher Segen und welcher Fluch es für uns sein kann. Und er gibt uns in seinem Wort ein klares Bild, wie ein Jesus-mäßiger Umgang mit Geld aussehen soll. Wir möchten uns dazu heute Morgen eine Bibelstelle anschauen aus dem Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, wo wir uns eine Gemeinde anschauen, die uns als Beispiel dienen soll für den Umgang mit Geld. Wir wollen uns anschauen, wie sie das gehandhabt haben. Dazu dürft ihr gerne, wenn ihr Bibeln dabei habt oder Smartphones, aufschlagen, 2. Korinther 8, die Verse 1 bis 5. Haben es aber auch auf der PowerPoint. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und auch, dann auch uns zur Verfügung. Meine erste Frage an dich heute Morgen ist, lebst du so einen Lebensstil freudiger Großzügigkeit, wie es die Mazedonier getan haben? Lass uns nochmal zusammen schauen, diese Situation anschauen, in der die Mazedonier waren. Wir haben einmal die Gemeinden in Mazedonien, wir haben die Gemeinde in Jerusalem und wir lesen oder wissen aus dem Zusammenhang, dass die Gemeinde in Jerusalem finanzielle Mittel gebraucht hat. Die waren arm, die haben einfach Nöte gehabt, die gestillt werden mussten. Und wir haben diese Gemeinde in Mazedonien. Und was lesen wir von der? Wenn wir uns mal die Fakten anschauen hier im Text, dann sehen wir, dass sie in Not waren, dass sie in Bedrängnis waren, dass sie eine Bewährungsprobe auszuhalten mussten. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie aufgrund ihres Glaubens Verfolgung und Not erlebt haben. Wir lesen weiter, dass sie in bitterster Armut gelebt haben. Und wenn wir diese beiden Dinge zusammennehmen, dann finde ich, erscheint das überhaupt nicht als gute Grundvoraussetzung für freudiges Geben. Ja, weil erstens, wenn wir uns das vorstellen, wie soll Freude aufkommen, wenn du in Not und Bedrängnis bist? Und zweitens, wie sollst du aus bitterster Armut großzügig geben? Und trotzdem lesen wir genau das in dieser Stelle hier. Wir lesen, dass in dieser Situation der Not, Bedrängnis, Verfolgung, bitterster Armut unbeschreibliche Freude herrscht in der Gemeinde. Und dass aus dieser unbeschreiblichen Freude überschwängliche Freigebigkeit, Großzügigkeit gegenüber der Gemeinde in Jerusalem entstanden ist, um sie in ihrer finanziellen Not zu unterstützen. Was können wir daran oder was können wir daraus lernen von den Christen in Mazedonien? Ich glaube, das Erste, was ins Auge fällt, ist, dass ihr Geld, ihr Besitz und ihr Wohlergehen nicht die Quelle ihrer Freude sind. sondern, ja, weil sie haben davon nichts. Sie haben kein Geld, sie haben keinen Besitz, sie haben kein Wohlergehen. Es geht ihnen echt dreckig eigentlich. Und sie haben eine unbeschreibliche Freude. Und es liegt daran, dass Gott selbst die Quelle ihrer Freude ist. Ja, ihre Freude und ihre Großzügigkeit sind eben nicht abhängig von Umständen. Und wie sieht das in deinem Leben aus? Was ist für deine Ausgeglichenheit, für deine gute Laune, für deine Freude zuständig? Ist es wirklich die Freude am Herrn oder ist es doch Freude an gutem Essen, an einem schönen Auto, einem tollen Haus, irgendwelchen elektronischen Geräten, Urlaub? Oder füll ein, was sonst in deinem Leben ist. Frag dich, ist deine Freude abhängig oder unabhängig von Umständen? Die Grundlage für die Mazedonier großzügig zu geben, ist ihre unbeschreibliche Freude in Gott. Ja, ihre Freude daran, wer Gott eigentlich ist, dass er ihr Herr ist, dass er ihr Erlöser ist, dass er ihr größter Schatz ist. Die Freude darüber, mit welcher Großzügigkeit Gott ihnen in ihrer größten Not, nämlich ihren Sünden, begegnet ist durch den Tod von Jesus Christus. Und ihre Freude darüber, über die zukünftige Herrlichkeit, die ihnen verheißen worden ist. Ja, sie schauen nicht auf die Situation, um diese Freude zu erhalten, sondern sie schauen darüber hinaus. Sie schauen auf Gott. Die Gemeinde nimmt Gott selbst auch als Vorbild. Ja, sie sind großzügige Geber, weil sie den großzügigsten Geber aller Zeiten nachahmen. Weil sie diese Großzügigkeit Gottes gegenüber sich selbst erlebt haben, leben sie einen Lebensstil der Großzügigkeit. Sie sehen keinen Verlust darin, das Wenige, was sie haben, noch herzugeben, weil sie den größten Gewinn schon erhalten haben. Und das ist ihnen bewusst. All das Materielle, was ihnen fehlt, hat für sie überhaupt keine Bedeutung. Es hat keinen Wert. Der erste Punkt, ich glaube, das ist der wichtigste heute Morgen, die Grundlage für die Großzügigkeit der Mazedonier damals, aber auch für uns, wenn wir einen Lebensstil der Großzügigkeit leben wollen, ist, dass wir unbeschreibliche Freude in Gott erleben. Und denkt mal über dieses Wort nach, unbeschreibliche Freude. Ich meine, wer von euch, der gerade hier sitzt, hat unbeschreibliche Freude? Ich glaube, ihr würdet anders aussehen, wenn ihr unbeschreibliche Freude hättet. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht seht ihr auch immer aus, wenn ihr euch freut, so wie ihr gerade da sitzt, weiß ich nicht. Aber ich finde es ein Wort, unbeschreibliche Freude, die sie in Gott haben. Und das ist die Grundlage für ihre Großzügigkeit. Lass uns schauen, was diese Gabe der Mazedonier weiter kennzeichnet. Nicht nur, was die Grundlage dafür ist, dass sie geben, sondern was wir in dieser Stelle sehen können, wie sie es tun. Wir lesen, dass sie über die Grenze dessen hinausgingen, was ihnen möglich war. Ja, das beschreibt diese Großzügigkeit, aber auch diesen Verzicht, den sie selbst eingehen, um dieses Opfer zu geben. Sie sind bereit, sich was kosten zu lassen. Sie sind großzügig und verzicht und opferbereit. Wie ist es mit dem Geben in deinem Leben? Ist das von Großzügigkeit und von Opferbereitschaft gekennzeichnet? Und wir lesen weiter, dass sie eindringlich darum baten, das tun zu dürfen. Dass sie es freiwillig und aus eigenem Antrieb getan haben. Dieses Geben, diese Großzügigkeit, ist eine freiwillige Geste gewesen, die die Gemeinde in Mazedonien getan hat. Es war nichts, was sie aus Druck, was sie aus Zwang, weil es eine Regel, weil es vorgeschrieben ist, sondern sie wollten das tun. Der Umgang der Gemeinde in Mazedonien und ich glaube, der Umgang von uns mit Geld sollte gekennzeichnet sein von Freude, weil es die Grundlage ist, von Freiwilligkeit und von Großzügigkeit. Klick. Geht nicht weiter? Doch. Also wir sehen, die Grundlage ist diese Freude, diese unbeschreibliche Freude, die sie in Gott haben. Sie geben voller Freiwilligkeit, voller Großzügigkeit. Aber was wir noch anschauen wollen, was hier noch mit drin steht, ist, was ist denn ihre Motivation, großzügig zu geben. Eine Sache habe ich schon genannt, es ist Gott nachzuahmen und das so zu sein, so zu leben, wie er es uns vorgelebt hat. Und ich glaube, eine zweite ganz wesentliche Motivation, die wir auch hier im Text sehen, ist die Liebe. Sie sagen, sie wollen durch diese Gabe ihre Verbundenheit, ihre Liebe ausdrücken zu der Gemeinde in Jerusalem. Und ich glaube, dass ihre grundlegende Motivation, großzügig zu geben, ist, dass sie die beiden ersten Gebote, die Jesus uns gegeben hat, sehr hoch achten und die leben. Nämlich Gott zu lieben und ihren Nächsten zu lieben. Ja, die Liebe zu Gott und die daraus entstehende Liebe zu anderen Menschen ist die Motivation für diese freudige, für diese freiwillige Großzügigkeit. Und ich habe ein Zitat gefunden von John Piper, das ich finde, dass das perfekt in einem Satz zusammenfasst, der Liebe definiert, und zwar definiert er sich so, er sagt, Liebe ist das Überfließen der Freude in Gott, das den Nöten anderer begegnet, vor allem, wenn es etwas kostet. Liebe ist das Überfließen der Freude in Gott, das den Nöten anderer begegnet, vor allem, wenn es etwas kostet. Und das ist, was wir sehen in der Gemeinde in Mazedonien. Die Freude, die sie in Gott haben, die wird nicht irgendwie erzwungen, sondern das fließt über und bewirkt diese Freigebigkeit, diese Großzügigkeit. Sie sehen die Nöte bei den anderen Menschen, weil sie diese Liebe von Gott für diese Menschen bekommen haben und drücken das in freudiger Großzügigkeit aus. Also der Umgang mit Geld ist gekennzeichnet von Freiwilligkeit, von Freude und von Großzügigkeit. Und die Motivation dafür ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Aber was wir, wenn wir weiterlesen, sehen, ist, dass die Mazedonier noch einen Schritt obendrauf setzen. Nämlich, dass ihre Großzügigkeit nicht nur ihr Geld betrifft, nicht nur ihren Besitz betrifft, sondern wir lesen, dass sie sich selbst zur Verfügung stellen. Dass sie sich selbst als lebendiges Opfer hingeben für Gott und für Paulus und seine Mitarbeiter in dieser Situation. Und wir sehen, es geht nicht nur um das Geld, wenn wir von Großzügigkeit sprechen, sondern es geht um ihr ganzes Leben, um ihr ganzes Sein. Und das ist der dritte Punkt, der mir wichtig ist in dieser Geschichte. Dass Gott nicht nur dein Geld möchte, sondern er möchte dein ganzes Leben. Er möchte, dass du nicht nur mit deinem Geld großzügig umgehst, sondern dass dein ganzes Leben von freudiger Großzügigkeit erfüllt ist. Dass du dein ganzes Leben nutzt, um Nöten anderer mit Großzügigkeit zu begegnen. Er möchte, dass du einen Lebensstil der Großzügigkeit lebst. Und jetzt ist die große Frage, ich habe euch schon oft gefragt, wie sieht es bei dir aus? Ich maß mir mal so eine Antwort an für euer Leben. Es ist sehr unterschiedlich, aber ich kann aus meinem Leben zumindest so ein paar Rückschlüsse ziehen. Und ich frage mich, warum ist unser Leben so oft nicht von dieser Großzügigkeit geprägt? Und ich glaube, es ist eine ganz einfache Antwort, weil uns die Grundlage fehlt. Weil uns diese unbeschreibliche Freude fehlt, die wir in Gott erleben können. Ich sage nicht immer, aber ich glaube, in vielen, vielen Zeiten erleben wir sie nicht. Und ich glaube, das Problem oder die Grundlage dieses Problems ist, dass wir an sich mit einer Leere erfüllt sind. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen mit einer gottgegebenen Leere erfüllt. Ja, wir sind aus dem Garten Eden rausgeflogen, wo Freude war, Gemeinschaft mit Gott, und du bist draußen, es ist nicht mehr schön, es ist steinig, und diese Freude hinterlässt, die weg ist, hinterlässt ein Loch, hinterlässt eine Leere. Und wir wissen alle, wir spüren alle, dass intuitiv, dass uns was fehlt. Und jeder von uns macht sich da auf die Suche nach dem, was uns fehlt. Und wir machen uns auf die Suche nach dieser Freude. Und aufgrund unserer sündigen menschlichen Natur versuchen wir diese Freude aber nicht mit dem Richtigen zu füllen, sondern wir versuchen das mit anderen Dingen zu füllen. Mit anderen Menschen oder materiellen Dingen. Ja, auf der Suche nach dieser Freude, nach Erfüllung, nach Bestätigung versuchen wir, die unterschiedlichsten Dinge zu erreichen in unserem Leben oder zu besitzen. Und manchmal erfahren wir oder oft erfahren wir auch einen kurzen Moment des Glücks, wenn wir irgendwas neu haben. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber wir wissen auch, wie kurz diese Freude häufig nur anhält. Wenn wir darüber nachdenken, wie lange man sich über ein neues Smartphone freut, keine Ahnung, wie lange freut man sich, eine Woche vielleicht, ne? Dann ist die Freude weg. Wie lange freut man sich über ein leckeres Essen? Ein paar Stunden. Vielleicht freuen sich manche auch ein bisschen länger drüber, ich weiß nicht. Aber so grob, das sind Dinge, die können uns mal so einen kurzen Moment des Glücks verschaffen, können aber nicht diese Leere füllen. Und deshalb nimmt Geld auch so einen riesen Stellenwert in unserem Leben ein, weil wir eigentlich der Lüge glauben, dass wir dieses Geld brauchen, um unsere Freude zu finden, indem wir all unsere Wünsche erfüllen. Wir brauchen viel Geld, um diese Wünsche, die wir haben, zu erfüllen, damit wir Freude empfinden, die uns irgendwie abhanden gekommen ist. Und wir verwenden so viel Zeit, um über Geld nachzudenken, wie wir es am besten anlegen, was wir als nächstes kaufen, wie ich es schaffe, mehr zu verdienen oder wie ich mehr sparen kann. Und werden so total beherrscht von diesem Götzen, von diesem Geld. Und was dabei auch passiert, ist, dass ein extrem egoistischer Umgang mit Geld entsteht. Weil es zuerst um die Erfüllung meiner Bedürfnisse geht, meiner Wünsche und meiner Träume. Weil ich mir da erhoffe, diese innere Leere durchfüllen zu können. Und oft bleibt für Gott dann eigentlich nur das übrig, was nach der Befriedigung unserer Bedürfnisse noch übrig ist. Ich möchte versuchen, euch das mal kurz zu veranschaulichen. Ich habe was mitgebracht. Manche hat sich vielleicht schon gefragt, warum habe ich hier eine KFC-Tüte? Die habe ich da, weil ich heute so einen Hähnchenschlegel brauche und es die einfachste Variante war, das zu besorgen. Nicht, dass ich ein großer KFC-Fan wäre. Stellen wir uns vor, dieser Hähnchenschlegel sind unsere Ressourcen. Das ist alles, was wir so zur Verfügung haben. Das sieht jetzt wenig aus, aber stellen wir es uns einfach mal vor. Das sind unsere Ressourcen, die wir von Gott bekommen haben in diesem Leben hier. Unsere finanziellen Ressourcen. Und jetzt stellen wir vor, es ist Anfang des Monats und erstmal sagen wir, gut, ich habe Miete zu zahlen oder Raten für mein Haus, für meine Wohnung. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ist leider von gestern, aber... Ich bin vorbereitet. Also, unsere Miete, unsere Raten, unsere Kosten fürs Auto, Benzinkosten, Steuern, Versicherung. Ja, unseren Zehnten müssen wir bezahlen. Hausrat, Wohngebäudeversicherung. Essen, wir haben noch gar nichts gegessen. Hobbys, Sportverein will bezahlt werden. Urlaub, wir waren noch gar nicht im Urlaub. Oh, ganz wichtig, ist in Deutschland, Altersvorsorge, wir müssen vorsorgen. Hier, Gott. Wie oft sieht es bei dir so aus? Wie oft gibst du Gott eigentlich nur die Reste? Ja, das Verrückte daran ist eigentlich gar nicht unbedingt, dass wir Gott nur unsere Reste geben. Das ist schon verrückt. Aber was noch viel verrückter ist, dass wir glauben, dass Gottes Reaktion dann so ist, oh wow, wow, da ist noch Fleisch dran, Mann, da ist noch Fleisch dran. Ja, ist das nicht absurd? Und ich glaube, das passiert uns so oft, dass wir denken, Gott kann doch zufrieden sein mit dem, was ich ihm gebe. So ein bisschen nach dem Motto, ja, besser wenig als nichts. Aber ich möchte mit euch eine Stelle anschauen, um mal zu gucken, was Gott so dazu meint. Zu besser wenig als nichts. Also lasst uns mal zusammen gucken, Maleachi 1, Vers 8 bis 11. Da lesen wir, da spricht Gott zum Volk Israel. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herrscher. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr, der Herrscher. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer entzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr, der Herrscher. Und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich keinen Wohlgefallen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr, der Herrscher. Ja, was ist hier passiert? Was ist vorgefallen? Die Israeliten haben angefangen, Gott Opfer zu bringen, die nicht makellos waren. Ja, es war vorgeschrieben, die Opfer, die sie bringen, die müssen makellos sein. Was haben sie gemacht? Irgendwelche dreibeinigen Schafe, irgendwelche blinden Schafe, ihm zu opfern. Sie haben das Beste für sich behalten und haben die Reste Gott gegeben. Und wie reagiert Gott hier? Er fragt sie, ist das euer Ernst? Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Diese Viecher würdet ihr nicht mal eurem Statthalter geben. Der wird euch davonjagen. Aber für mich sollen sie gut genug sein. Er sagt zu ihnen, an euren Opfern habe ich keinen Gefallen. Es wäre mir lieber, die Türen des Tempels würden zugeschlossen und gar keiner von euch würde opfern, als dass ihr mir solche Opfer darbringt. Ich finde es eine krasse Reaktion von Gott. Es ist eine Sache, die wir gar nicht so erwarten, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Aber warum reagiert Gott hier so hart, wenn es um Opfer für ihn geht? Er reagiert so hart, weil es um seine Ehre geht. Gott braucht keine Opfer. Gott braucht keine halben Opfer. Er sagt hier selbst, mein Name ist groß unter den Nationen. Ich brauche keine halben Opfer von dir. Es gibt Menschen, die sind bereit, alles zu geben, weil sie erkannt haben, wer ich bin, und die ihm opfern, was ihm gebühren. Ja, denken wir an unsere Geschwister im Irak, in Nordkorea, in China, die bereit sind, wortwörtlich ihr Leben aufzugeben für Gott, weil sie wissen, dass er heilig ist, dass er der Herr der Herrscharen ist, dass sein Name groß ist unter den Nationen. Gott hat keine Freude an halbherzigen Opfern. Er hat keine Freude an unfreiwilligen Gaben und er hat keine Freude an knausrigen Gebern. Was er will, ist, dass sich die Erkenntnis seiner Herrlichkeit in unserem Leben und in unserem Verhalten ausdrückt. Und das Problem ist, dazu müssen wir wissen, wer er ist. Wir müssen ihn kennen. Und es bedeutet, wir müssen ihm persönlich begegnen. Ja, wir müssen wie Mose auf den Berg selbst hochsteigen, um sein Angesicht zu suchen. Ja, auch wenn das beschwerlich ist, wenn wir vielleicht keine Lust drauf haben oder wenn es uns Angst macht. Aber es reicht nicht, wie das Volk Israel unten am Berg stehen zu bleiben und auf Moses Berichte zu warten. Es reicht nicht, dich sonntags hier reinzusetzen und dieser Predigt zuzuhören. Du persönlich musst dich auf den Weg machen, Gott selbst zu begegnen. Gott sehnt sich nach einem Volk, das ihn erkennt, das sich an ihm erfreut und das seinen Namen dadurch groß macht. Ja, Gott will, dass du ihn erkennst, dass du dich an ihm erfreust und dass du ihn dadurch ehrst. Ein Zitat von John Piper, das kennt ihr schon alle, hat es sich so genial auch in diesem Zusammenhang finde, ist: God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir unsere volle Zufriedenheit in ihm finden. Und ich denke, das bringt es zusammen. Diese Freude, diese unendliche Freude, die wir erleben, ist der größte Lobpreis, den Gott erhalten kann. Und dann wird er vollumfänglich geehrt. Und so oft singen wir das auch. Du allein bist genug, du bist alles für mich, du reichst, du bist mir alles wert. Aber leben wir das? Lebst du das wirklich? Spiegelt dein Leben das wider? Du bist mir alles wert? Alles? Oder ist es eigentlich ganz okay, Gott zu haben, damit du weißt, okay, meine Ewigkeit ist safe. Gott hat gesagt, ich bin gerettet, keine Hölle für mich. Aber machen dich eigentlich andere Dinge glücklich? Ist Gott wirklich deine wahre Freude? Genießt du es, Zeit mit ihm zu verbringen? Ist das deine Freude? Ist das dein Glück? Oder ist es was, was du auf deiner To-Do-List abhakst? Und ich glaube, Geld ist ein extrem guter Indikator, um zu prüfen, woran dein Herz wirklich hängt. Wen oder was du in deinem Leben wirklich anbetest. Und denk dran, was Jesus gesagt hat, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Du musst dich für einen entscheiden. Frag dich ganz ehrlich selbst, wer von beiden ist dein Gott? Was ist für deine Ausgeglichenheit, deine gute Laune und deine Freude zuständig? Bist du vielleicht nicht großzügig, weil du dein Geld anbetest statt Gott? Ich glaube, es gibt viele Gründe, die uns abhalten, einen großzügigen Lebensstil zu leben. Und manche Argumente, die wir anbringen, klingen auf den ersten Blick ganz gut. Ja, wenn wir als Beispiel nehmen, sagen, jemand, der Kinder hat und der sagt, ich kann nicht so großzügig geben, weil ich meine, wir haben die ganzen festen Verpflichtungen und ich möchte meinen Kindern schon auch was leisten. Ich möchte denen eine gute Zukunft ermöglichen. Ich möchte, dass die abgesichert sind. Ich möchte, dass die ein gutes Studium machen. Ich möchte, dass die nicht die Kinder sind, die in den Aldi-Klamotten zur Schule gehen. Ich möchte nicht, dass mein Kind am ersten Tag nach den Ferien in den Kindergarten kommt und nicht von einem super tollen Urlaub erzählen kann. Das klingt gut, sich um seine Kinder zu kümmern. Und Gott will, dass wir uns um unsere Kinder kümmern. Aber wenn wir mal bedenken, dass Gott sich nicht zu schade war, es seinen Sohn alles kosten zu lassen, dann rückt es vielleicht unser Verständnis von dem, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, zurecht. Gott hat sich alles kosten lassen. Er hat es seinen Sohn sich alles kosten lassen. Jetzt frag dich, egal was dich bisher abgehalten hat, großzügig zu sein, bist du bereit, heute oder ab heute es dich was kosten zu lassen? Bist du bereit, einen Lebensstil der Großzügigkeit zu leben? Nicht nur für andere Menschen, aber weil du motiviert bist von einem Gott, der alles für dich getan hat, der dir unbeschreibliche Freude schenkt, der dir Liebe schenkt für deine Mitmenschen, der dich die Nöte von ihnen sehen lässt und dich befähigt, ihnen zu begegnen, der dich befähigt, selbst zu verzichten, auch wenn es dich was kostet. Vielleicht geht es jetzt einem von euch oder vielleicht ganz vielen wie dem reichen Jüngling. Wer ist der reiche Jüngling? Der reiche Jüngling war der, der traurig weggegangen ist, nachdem Jesus ihm sagte, er soll alles verkaufen und ihm nachfolgen. Der ist traurig weggegangen. Und was ich heute auf keinen Fall möchte, ist, dass einer von euch hier traurig weggeht, weil es ihn was kosten könnte. Das soll nicht das Ziel der Predigt sein, dass ihr jetzt alle traurig seid. Ich möchte eigentlich, dass wir verstehen, welche Freude Gott für uns bereithält. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Er hält eine Freude, eine unbeschreibliche Freude für uns bereit, wenn wir bereit sind, ihm unser ganzes Leben als Opfer zur Verfügung zu stellen. Wenn du deine Freude in Gott findest, dann wirst du keinem einzigen Euro, keinem Urlaub und keinem Auto hinterherweinen. Wenn Gott deine Freude ist, dann wirst du automatisch zu einem großzügigen Geber. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, wir dürfen uns nicht an Dingen erfreuen, die Gott geschaffen hat. Ich glaube, Gott hat viele, viele, viele Dinge erschaffen, damit wir uns freuen daran, damit wir sie schön finden. Ob das die Natur ist, ob das andere Menschen sind, sind geschaffen, auch um zu unserer Freude teilzuhaben. Aber um was es mir geht, ist diese tiefe, diese unabhängige Freude, die wir erleben, die uns befähigt. Weil all diese kleinen Freuden werden unser Leben nicht verändern und sie werden uns nichts befähigen. Also ich bin niemand, der sagt, wir sollen das Leben nicht genießen, wenn Gott uns Dinge schenkt. Wenn Gott uns Dinge gibt, genießt die und freut dich darüber. Aber habt im Kopf, dass die wahre Freude, die unbeschreibliche Freude nur von Gott kommen kann. Ein großzügiger Lebensstil, der bereit ist, etwas aufzugeben, um den Nöten anderer zu begegnen, kann nur entstehen, wenn ich vollkommen zufrieden in Gott bin. Und ich muss glauben, dass er allen meinen Bedürfnissen und Nöten begegnet. Lasst uns aufhören, die Frage zu stellen, Gott, wie viel muss ich geben? Wie viel muss ich geben dafür? Wie viel muss ich geben dafür? Wie viel willst du, dass ich gebe? Sondern lasst uns stattdessen zu der Frage übergehen, wie viel ist Gott wert? Wie viel ist Gott mir wert? Und ich glaube, dann stellt sich die andere Frage nicht mehr in vielen Situationen. Ich wünsche mir so für jeden Einzelnen von uns, dass wir Gott wirklich immer mehr erkennen und dass wir dadurch von dieser unbeschreiblichen Freude erfüllt werden, die uns in diesen Lebensstil der Großzügigkeit hineinführt. Und stellt euch vor, was das ein Zeichen ist für die Welt, für Menschen um uns herum, wenn sie sehen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, zurückzustecken aus Liebe zu anderen. Und die trotzdem, obwohl sie verzichten, überwältigende Freude haben. Das ist total gegen das, was wir in unserer Gesellschaft lernen. Aber glaubt ihr nicht, oder ich glaube extrem, dass das einen Unterschied macht und dass das gesehen wird und dass das auffällt, wenn wir anfangen, diesen Lebensstil zu leben. Ich möchte euch zum Abschluss eine Ermutigung mitgeben. Aus 2. Korinther, Vers 9, das Lobpreisteam kann gerne schon nach oben kommen, im Vers 6 und 7, da steht, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für den, oder ja, für den, der du bist, Gott, dass du, Gott, dass du Jahwe bist, dass du der Ich Bin bist, Herr, dass du der Herr über Herrscharen bist, dass du der bist, dessen Name unter allen Nationen groß ist, Herr. Und wir wollen vor dir stehen, voller Anbetung und voller Freude, Herr, erfüllt mit der Freude an dir. Ich bitte dich, dass du das in uns bewirkst, in jedem Einzelnen heute Morgen hier, dass wir hier nicht rausgehen mit einer Traurigkeit, weil wir aufgerufen sind, irgendwas wegzugeben. Gott, du rufst uns nicht auf, was wegzugeben, sondern du bietest uns alles an und befähigst uns dadurch, anderen weiterzugeben. Gott, ich bitte dich, dass du diesen Blick in uns bewirkst, dass du uns bereit machst, auch wenn es manchmal hart ist, und wenn es manchmal ein Kampf gegen unser Fleisch und gegen unseren natürlichen Menschen ist, Dinge abzugeben und aufzugeben und zu verzichten. Aber ich bitte dich, dass du uns den Blick machst, frei machst auf die Freude, die wir jetzt schon in dir haben, Herr. Nicht nur irgendeine zukünftige Freude, sondern eine Freude, die du uns jetzt gibst, Herr, wenn wir auf dich schauen. Herr, ich bitte dich, verändere du uns als Gemeinde, Herr. Lehre uns, einen Lebensstil zu leben, der Großzügigkeit. Menschen um uns herum zu segnen, die in Not sind. Menschen, die in Not sind, zu segnen auf der ganzen Welt, Herr. Damit dein Name groß gemacht wird, damit du verherrlicht wirst, damit du Ehre bekommst, Herr. Ich bitte dich, dass wir ein Zeugnis sind für diese Welt, weil du uns befähigst und weil du uns herausgerufen hast, Herr. Ich danke dir, dass du voller Liebe bist, auch wenn manche Worte von dir vielleicht manchmal für uns hart klingen. Aber dass du eigentlich möchtest, dass wir umkehren, dass du möchtest, dass wir verstehen, es läuft was schief und es gibt so viel mehr. Ich danke dir, dass in dir keine Verdammnis ist, sondern dass du für jeden hier gestorben bist und für jeden bezahlt hast und dass das unsere Grundlage von allem ist, Gott. Und so bitte ich dich, befähige uns, dieses Leben zu leben, das du für uns gedacht und vorbereitet hast, Vater. Amen.